SRF 1.
.30 Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Weniger Umsatz und deutlich weniger Bestellungen bei der Schweizer Industrie. Fast ein Drittel der Unternehmen schreibt Ende Jahr rote Zahlen, befürchtet der Verbandsdirektor.
Wir müssen letztlich auch an das langfristige Überleben dieser KMUs denken und alles dafür tun, dass wir das auch unterstützen.
Wie sieht's im Moment aus? Wir fragen im größten Industriekanton nach, im Kanton Aargau. Anerkannte Flüchtlinge sollen Schweizer Bauern auf dem Feld helfen. Der Bauernverbandspräsident ist zuversichtlich.
Wenn sich jemand nicht mit Landwirtschaft auskennt, wird er staunen, was für körperliche Anforderungen an diese Tätigkeit gestellt werden. Aber wenn es junge Leute sind, die arbeiten wollen, entscheidend ist, dass der Wille vorhanden ist.
Das Interview im Rendezvous. Neue Städte braucht das Land oder wenigstens neue Stadtquartiere. Wo diese entstehen und wie, fragen wir Jackie Gillmann. Der Verwaltungsratspräsident von Losinger Marazzi AG skizziert die Städte der Zukunft im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon begrüßt sie Ivana Pribakovic. Die Schweizer Industrie kommt ins Schwitzen. Seit die Nationalbank den Frankenkurs zum Euro nicht mehr stützt, sind die Umsätze deutlich zurückgegangen. Und zwar um 8% von Januar bis März. Die Schweizer Industrieprodukte sind im Ausland massiv teurer geworden. Wirtschaftsredaktor Klaus Hammann.
Das Problem ist der Euroraum. Er ist für die Schweizer Exporteure nach wie vor der wichtigste Absatzmarkt. Doch seine Währung hat gegenüber dem Franken stark an Wert verloren. Schweizer Unternehmen haben die Preise ihrer Produkte gesenkt und Einbußen bei Umsatz und Gewinn hingenommen. Trotzdem sind die Ausfuhren in die EU im ersten Quartal des Jahres deutlich gesunken. Das Bild leicht aufgehellt haben die Exporte, die in Dollar abgerechnet werden. Die Ausfuhren nach Asien und in die USA haben kräftig zugelegt. Besorgt schaut die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie in die Zukunft. Aktuell seien die meisten Betriebe zwar noch recht gut ausgelastet, dies werde sich aber bald ändern. Die Bestellungen sind in den vergangenen Monaten nämlich regelrecht eingebrochen. -17,1% im ersten Quartal. Der Branchenverband Swissmem rechnet damit, dass im zweiten Halbjahr die Kurzarbeit deutlich zunimmt. Fast ein Drittel der Unternehmen werde Ende Jahr rote Zahlen schreiben und jeder sechste Schweizer Betrieb habe vor, die Produktion zumindest teilweise ins Ausland zu verlagern.
Klaus Ammann. Die Industrieunternehmen sind verunsichert. Nun ruft der Verbandspräsident bei uns im Interview nach der Politik. Gleich nach den weiteren Nachrichten und die bringt uns Yvonne Lambricker.
Die Aktie der Grossbank UBS hat rund 3% zugelegt, dies trotz der Nachrichten, die UBS am Morgen verbreitet hat. Die Bank muss in den USA 2 Bußen bezahlen, insgesamt mehr als 500 Millionen Franken. Bestraft werden damit Manipulationen bei Devisen und bei Zinsgeschäften. Auch andere Banken stehen im Fokus der US-Behörden. Den Kursanstieg der UBS-Aktie führen Beobachter darauf zurück, dass die Unsicherheit über die Höhe der Buße nun beseitigt sei. Die Schweiz ist nach Ansicht von Schweizer Managern weitgehend korruptionsfrei. Laut einer Umfrage halten nur gerade 12% Korruption hierzulande für weit verbreitet. Von insgesamt 43 Ländern belegt die Schweiz damit Rang 4. Nur in Finnland, Schweden und Dänemark vermuten noch weniger Manager Korruption in ihrem Land. Die Wirtschaftskommission des Ständerats will der Nahrungsmittelspekulation Grenzen setzen. Sie sprach sich für eine Gesetzeserweiterung aus. Der Nationalrat hatte diese Regelung abgelehnt. Ganz verbieten will die Ständeratskommission die Spekulationen mit Nahrungsmitteln nicht. Dies fordert eine Volksinitiative von Juso, SP und Grünen. Schweizer Bauern wollen einigen anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen Gelegenheit geben, einer Arbeit nachzugehen. Gleichzeitig soll ein Teil ihres Mitarbeiterbedarfs gedeckt werden. Der Schweizer Bauernverband und das Staatssekretariat für Migration haben dazu ein Pilotprojekt lanciert. Zurzeit beteiligen sich 10 Bauernbetriebe am Projekt. Dieses ist auf 3 Jahre angelegt. Beschäftigt werden sollen jährlich 15 Personen. Damit soll geklärt werden, ob vorläufig aufgenommene oder anerkannte Flüchtlinge als bezahlte Arbeitskräfte auf Bauernhöfen in der ganzen Schweiz eingesetzt werden könnten. Indonesien und Malaysia wollen den Bootsflüchtlingen vor ihren Küsten nun doch helfen, zumindest vorübergehend. Darauf haben sich die Außenminister der beiden Länder geeinigt. Gut 7'000 Flüchtlinge würden aufgenommen, sagte der malaysische Außenminister. Allerdings sprach er bereits von der Rückführung der Personen, und zwar innerhalb eines Jahres, organisiert von der internationalen Gemeinschaft. Palästinensische Arbeiter dürfen weiterhin in denselben Bussen ins Westjordanland fahren wie Israelis. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat eine entsprechende Trennungsvorschrift nach heftiger Kritik wieder aufgehoben, dies nur wenige Stunden nach deren Bekanntgabe. Der Regierungschef habe den Entscheid gemeinsam mit Verteidigungsminister Moshe Ya'alon getroffen, bestätigte Netanyahus Büro. Zuvor hatte das israelische Verteidigungsministerium angeordnet, versuchsweise während 3 Monate getrennte Buslinien für Palästinenser und Israelis einzuführen. Diese Forderung stammt vom israelischen Siedlerrat. Grund dafür sind Sicherheitsbedenken. In Burundi hat Präsident Nkurunziza wegen der politischen Krise die Wahlen verschoben. Der Termin ist Anfang Juni, wie ein Regierungssprecher erklärte. Die Opposition und die internationale Gemeinschaft hatten hingegen gefordert, die Wahlen so lange zu verschieben, bis wieder Ruhe in dem ostafrikanischen Land eingekehrt ist. Nach der Erklärung der Regierung setzte die Opposition am Morgen ihre Proteste in der Hauptstadt Bujumbura fort. Sie befürchtet, dass Nkurunziza eine dritte Amtszeit anstrebt, was gesetzeswidrig ist. Das Wetter. Am Nachmittag ist es wechselhaft und es regnet gelegentlich. In der Nacht regnet es häufiger. Die Schneefallgrenze sinkt gegen 1000 Meter, teils auch tiefer. Morgen regnet es vor allem an den Alpen. Im Westen und Süden scheint zwischendurch die Sonne. Die Temperatur erreicht im Norden um 11, im Süden um 18 Grad.
Ob Hightech-Folien oder Maschinenteile, Produkte der Schweizer Industrie sind für ausländische Kunden seit Mitte Januar massiv teurer, also seit die Nationalbank den Frankenkurs nicht mehr stützt. Das zeigt sich jetzt in den Büchern der Industrieunternehmen. Die Umsätze und auch die Bestellungen sind im ersten Quartal deutlich zurückgegangen. Haben die Unternehmen zu spät reagiert und zum Beispiel die Preise zu langsam gesenkt? Das hat Klaus Ammann, den Direktor des Industrieverbandes Swissmem, Peter Dietrich, gefragt.
Ja, also das war eine der Hauptmaßnahmen. Viele der Unternehmen haben diese Preise gesenkt, um eben auszugleichen, weil sie plötzlich am Markt 15% wegen der Währung teurer waren. Das geht aber dann direkt auf die Marge. Und das ist das Problem vor allem unserer KMU, dass sie dort Margen verlieren und damit überlebensnotwendige, ja, ich sag mal Sauerstoff, der einfach weggeht.
Stimmt der Eindruck, dass viele und neue auch kleine Unternehmen Verlagerungen nach Osteuropa ins Auge fassen oder bereits umsetzen?
Ist natürlich nicht trivial, das zu tun für ein kleineres, mittleres Unternehmen. Aber wenn Sie wie 2/3 unserer Unternehmen 4% Marge verloren haben und die Margen sind so bei 4-8%, wenn also 2/3 das bereits verloren haben, dann wissen wir, dass das Wasser hoch steht, dass sie also konkret 31% der Unternehmen in den roten Zahlen haben per Ende Jahr, nur wegen der Währung. Das bedeutet, dass sie solche Diskussionen führen müssen. Vielleicht haben sie bereits mal einen Plan B geschrieben, 2011 bei der letzten massiven Frankenstärke. Und vielleicht wird dieser Plan B hervorgenommen. Und in diesem Plan B könnte stehen, dass ich einen kleinen Standort, wenn ich noch keinen habe, das ist bei vielen KMU der Fall, einen kleinen Standort außerhalb der Schweiz eröffnen werde, um dieses Währungsrisiko wegzubringen.
Sie fordern die Politik auf, zu reagieren, um den Werkplatz Schweiz zu stärken. Was könnte die Politik, müsste sie tun aus Ihrer Sicht?
Es braucht primär ein fundamentales Umdenken. In den letzten Jahren haben die Belastungen und Einschränkungen für die Unternehmen, auch gerade für die KMU, stetig zugenommen. Die Politiker müssen sich endlich der Aufgabe widmen, wie sie die Unternehmen entlasten können, wie sie sie unterstützen können. Wir denken zum Beispiel auch kurzfristig an das Signal, dass die Kurzarbeit erleichtert wird. Man könnte auch die maximale Bezugsdauer von 12 auf 18 Monate erhöhen. Und man könnte, um diese Innovation zu fördern, die so überlebenswichtig ist, dass eben in neue Produkte auch investiert wird, die Mittel der Kommission für Technologie und Innovation erhöhen. Das sind die Dinge, die man jetzt sofort tun sollte.
Es gibt immer wieder Leute, die sagen, viele Unternehmen nützten die aktuelle Frankenstärke, die Diskussion aus, um Rationalisierungen, Verlagerungen einfacher durchzubringen, zu legitimieren. Was entgegnen Sie denen?
Zu glauben, dass man jetzt das als Vorwand nimmt, vorschnell Entscheide zu treffen, das ist einfach falsch. Niemandem macht es Freude, hier Maßnahmen zu treffen, die auch schmerzen. Aber wir müssen letztlich auch an das langfristige Überleben dieser KMUs denken und alles dafür tun, dass wir das auch unterstützen. Und da sind wir letztlich als Gesellschaft alle gefordert.
Der Industrieverband Swissmem zeichnet also für den Herbst ein düsteres Bild. Die Unternehmen hätten über 15% weniger Bestellungen bekommen. Und wo es keine Arbeit gibt, sind die Arbeitsstellen in Gefahr. Der größte Industriekanton der Schweiz ist der Kanton Aargau. Hier hat Thomas Buchmann den Kontakt zu den Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich habe den Amtsleiter für Wirtschaft und Arbeit gefragt, wie dramatisch ist die aktuelle Lage in Ihrem Kanton?
Aktuell ist die Lage nicht wahnsinnig dramatisch. Die Situation ist überhaupt nicht vergleichbar mit den Jahren 2008, 2009, als auf den Weltmärkten die Nachfrage zusammengebrochen ist. Jetzt ist es eigentlich so, dass die Nachfrage weiterhin besteht. Allerdings natürlich ist die Frankenstärke das Problem. Das heißt, die Preise der Exportindustrie insbesondere sind zu hoch.
Heißt es aber, dass im Moment ganz grundsätzlich gesehen die Industrieunternehmerinnen und Unternehmer im Aargau nicht so pessimistisch sind, was den Rest dieses Jahres angeht?
Das kann man so nicht sagen. Es ist sicher sehr eine unterschiedliche Betroffenheit da, je nachdem, wie man aufgestellt ist. Grundsätzlich sind sehr viele Unternehmen aber betroffen von der Frankenstärke und müssen sich überlegen, wie sie die Zukunft meistern können. Und das kann durchaus bedeuten, dass Entlassungen noch kommen werden. Es kann bedeuten, dass gewisse Unternehmensteile ausgelagert werden müssen. Das ist zurzeit in Evaluation bei sehr vielen Firmen. Es ist aber nicht so, ich muss das nochmals betonen, dass zurzeit bei uns unüblich viele Massenentlassungen angekündigt worden wären oder dass unüblich und starke Abbauten von Personal zurzeit laufen.
Das heißt aber, dass Sie grundsätzlich eher davon ausgehen, dass die Unternehmen, wenn sie reagieren, Leute entlassen, statt ihnen Kurzarbeit anzubieten?
Ich gehe eher von diesem Szenario aus, weil wenn die Annahme zutrifft, was wahrscheinlich viele Unternehmen haben, dass die Frankenstärke nicht reversibel ist, dann muss man sich auf längerfristige Lösungen einstellen und Kurzarbeit ist keine längerfristige Lösung, sondern da ist die Frage, wie man mit dieser neuen Ausgangslage langfristig zurechtkommen kann und dann führt das eben eher dazu, dass Lösungen wie Unternehmensteilauslagerungen oder langfristige Maßnahmen auf der Kostenseite generell ergriffen werden und nicht vorübergehende Lösungen, nur wie sie jetzt die Kurzarbeit darstellt, angepeilt werden.
Heißt das, sind Sie mittelfristig besorgt als Leiter Ihres Amtes?
Also ich bin mittelfristig eigentlich sehr besorgt, wenn wir es nicht schaffen, dass wir eine industriell gesunde Basis in der Schweiz haben, auch mittel- und langfristig, dann wankt unser Geschäftsmodell in der Schweiz, wenn man so sagen will, mit einer starken Industrie. Daran müssen wir alle arbeiten.
Sagt Thomas Buchmann, der Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit im größten Industriekanton der Schweiz, im Aargau. Und so geht es im Rendezvous weiter. Apfelpflücker aus Eritrea, Spargelstecher aus Syrien. Das Pilotprojekt des Bauernverbandes, das Flüchtlinge auf Bauernhöfen beschäftigen will. Gebüßte UBS. Richtig bestraft wird sie durch die halbe Milliarde Buße nicht. Es gibt ein Aber. Die Strategie gegen die Terrormiliz IS im Irak ist gescheitert. Was nun, fragen wir den Politologieprofessor, der die Sicht der USA kennt. Und Wohnen mit Behinderten in der Gegenwart, das will ein neues Projekt in Zürich. Und um visionäres Wohnen in der Zukunft geht es dann im Tagesgespräch um eins. Bauernbetriebe für Flüchtlingspilotprojekt gesucht, hieß es vor 2 Monaten. Und ab heute ist es soweit. In mehreren Kantonen arbeiten Flüchtlinge ab diesem Monat versuchsweise auf ausgewählten Bauernhöfen. Das Pilotprojekt des Schweizer Bauernverbandes und des Staatssekretariats für Migration soll klären, ob vorläufig aufgenommene oder anerkannte Flüchtlinge für einen Lohn auf Bauernhöfen schweizweit arbeiten können. Ich habe vor der Sendung mit dem Präsidenten des Bauernverbandes gesprochen, mit Markus Ritter, und habe ihn gefragt, wo sollen denn die Flüchtlinge eingesetzt werden?
Ja, wir möchten prüfen mit diesem Projekt, ob Flüchtlinge auf Gemüsebaubetrieben, Obstbaubetrieben oder auch auf Viehwirtschaftsbetrieben beschäftigt werden können. Das ist die Idee hinter diesem Projekt.
Die Schweizer Bauern sind angewiesen auf Saisonniers. Ich habe hier die Zahl von 25.000 bis 30.000 ausländischen Arbeitskräften. Also zuerst einmal, stimmt diese Zahl in etwa?
Das ist richtig. Das ist ungefähr die Zahl der Mitarbeitenden, die wir jedes Jahr beschäftigen, auf unseren Betrieben, die aus dem Ausland stammen.
Und was schätzen Sie, wie groß ist jetzt das Potenzial, wenn Sie in Zukunft mit anerkannten Flüchtlingen arbeiten können?
Ja, das möchten wir eben mit diesem Projekt herausfinden, wie die Bereitschaft der Flüchtlinge ist, auf Betrieben zu arbeiten, auch wie die körperliche Leistungsfähigkeit der anerkannten Flüchtlinge ist und vor allem auch, wie die Fähigkeit zur Kommunikation in einer der Landessprachen ist. Das ist Ziel dieses Projektes, das herauszufinden.
Indirekt verantwortlich für das Projekt ist die SVP, denn gemäß Masseneinwanderungsinitiative soll bei der Vergabe von Stellen in Zukunft zuerst das inländische Arbeitskraftpotenzial ausgeschöpft werden, bevor man ausländische Arbeitnehmende anstellen darf. Und dazu gehören auch Flüchtlinge, sofern sie anerkannt sind. Wie sieht es denn aus im Bauernverband? Da gibt es offenbar auch Skepsis.
Das ist richtig. Also es wurde sehr genau hingeschaut, ob das Projekt auch eine Chance hat. Und wir haben darauf hingewiesen, dass diese Herausforderung auf uns zukommen wird aufgrund der beschlossenen Verfassungsänderung. Und hier gilt es jetzt zu klären, ob eben dieses Potenzial auch für den Einsatz in der Landwirtschaft genutzt werden könnte. Und dafür gilt es jetzt, die Grundlagen zu legen. Und das wurde dann bereit auch so akzeptiert.
Was sagen Sie denn den Landwirten, die zum Beispiel finden, ja, also mit den Polen und mit den Portugiesen haben wir gute Erfahrungen gemacht?
Ja, das stimmt natürlich. Wir haben sehr viele Leute aus landwirtschaftsnahen Bereichen oder direkt aus der Landwirtschaft, eben aus Polen oder aus Rumänien oder auch aus Portugal. Und es gilt jetzt zu schauen, ob anerkannte Flüchtlinge oder vorläufig aufgenommen, die diese Tätigkeit ebenfalls machen könnten. Und wir werden dann aufgrund detaillierter Berichte entscheiden können, ob und aus welchen Ländern Leute eingesetzt werden könnten.
Und wie ist es mit Flüchtlingen, die zum Beispiel Schlimmes erlebt haben in einem Krieg, ein Trauma haben? Hätten da die Schweizer Bauernfamilien zum Beispiel Unterstützung bei der Betreuung?
Ja, das ist auch so vorgesehen. Wir haben die Betriebe, die nun für das Projekt zur Verfügung stehen, sehr sorgfältig ausgewählt. Nicht nur die Betriebsform, sondern auch die Sozialkompetenz des Betriebsleiters, der Betriebsleiterfamilie, dass diese Leute auch richtig in die Arbeit eingeführt werden können, betreut werden können, auch die Gespräche stattfinden, die geplant sind. Also da haben wir geschaut, dass eben auch gerade solche Menschen hier auf diesen Betrieben eine gute Aufnahme finden.
Wie viel würden denn diese Flüchtlinge verdienen?
Es ist so, dass es eine Einarbeitungszeit gibt von einem Monat mit einem etwas reduzierten Lohn. Und nachher werden sie wie andere Mitarbeitende aus EU-Staaten den Mindestlohn mindestens bekommen am Anfang.
Und was heißt das konkret? Wie hoch ist dann der Mindestlohn?
Der ist heute bei 3.200 Franken. Viel Geld für Menschen, gerade aus diesen Ländern. Und wenn sie gut arbeiten, wenn sie lernen, wenn sie auch kommunizieren können, dann steigt dieser Lohn natürlich an.
Sagt Markus Ritter, der Präsident des Schweizerischen Bauernverbandes, im Rendezvous. Im Devisenskandal kommt die UBS viel besser davon als gedacht. Die Schweizer Grossbank muss den amerikanischen Behörden 550 Millionen Dollar Buße bezahlen, weil sie Devisenkurse und LIBOR-Zinssätze manipuliert hat. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die UBS-Führung spricht gern von Nulltoleranz. Wer sich intern nicht an die Regeln hält, dem drohen Disziplinarmaßnahmen. So ist es auch in diesem Fall. Die Händler, die in den letzten Jahren Devisenkurse oder Libor-Zinssätze manipuliert haben, wurden von der UBS sanktioniert, teilweise entlassen. Die UBS betont, es habe sich lediglich um eine kleine Zahl fehlbarer Mitarbeiter gehandelt, deren Verhalten sei aber inakzeptabel gewesen. Die besagten Händler haben mit Berufskollegen anderer Banken zusammengespannt, haben zumindest probiert, zum Beispiel den Euro-Dollar-Kurs im Devisenhandel mit vereinten Kräften zu manipulieren, den Kurs mal ein bisschen anzuheben, mal ein bisschen zu drücken, je nachdem, was für die anstehenden Devisengeschäfte gerade vorteilhafter war. Verschiedene US-Behörden, die diese Machenschaften untersucht und nun ihre Strafe ausgesprochen haben, werfen der UBS unsichere und unkorrekte Geschäftspraktiken im Devisenhandel vor. Insgesamt muss die UBS nun rund 550 Millionen US-Dollar Strafe zahlen in den USA, weil sie Devisenkurse manipuliert hat und weil sie zuvor schon Libor-Zinssätze mitmanipuliert hat. Damit kommt die Wiederholungstäterin UBS relativ glimpflich davon. Die US-Behörden halten ihr zugute, dass sie die Untersuchungen mit ihrer Selbstanzeige überhaupt erst ins Rollen gebracht hat und während den Ermittlungen umfassend kooperiert hat. Das hat das Justizdepartement milde gestimmt. Die UBS muss zwar zusätzlich zur Strafe ein Schuldeingeständnis unterschreiben, doch das dürfte dem Geschäft der Bank kaum groß schaden, schlicht weil die US-Behörden nicht wollen, dass die systemrelevante Großbank zu stark leidet. Das könnte unerwünschte Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Was bleibt, ist vor allem ein Reputationsschaden für die UBS. Zudem steht die Großbank weiterhin unter genauer Beobachtung der US-Behörden. Die Bank darf sich keinen weiteren Fehltritt mehr leisten, sonst werden die heute beigelegten Fälle in den USA neu aufgerollt. Zudem ist die Liste mit den verbleibenden hängigen Rechtsfällen noch immer lang. Zum Beispiel Frankreich ermittelt gegen die Bank wegen Beihilfe zu Steuerbetrug. Die UBS-Führung tut also gut daran, die öffentlich proklamierte Nulltoleranz auch tatsächlich vorzuleben und einzufordern im Geschäftsalltag.
Evelyn Kobler. Rendezvous, es ist 8:08. Die größte irakische Provinz Anbar ist seit 3 Tagen quasi ganz in der Hand der Terrormiliz des IS. Am Sonntag ist die Provinzhauptstadt gefallen, trotz Luftangriffen des US-Militärs. In der Umgebung wird weiterhin gekämpft. Die irakische Regierung will die Stadt nicht einfach so aufgeben. Nach dem Fall von Ramadi ließen sich die USA vernehmen, der Verlust Ramadis sei nicht so schlimm. Frage an Stefan Bierling, Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Stimmt das wirklich, dass der Verlust von Ramadi nicht so schlimm ist?
Nun, ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Zum einen hatten wir ja das Gefühl über die letzten Monate, dass der Vormarsch des IS vor allem im Irak gestoppt sei. Und da ist die Eroberung von Ramadi natürlich ein deutlicher Rückschlag für die Allianz, die gegen den IS kämpft. Gleichzeitig sind natürlich nicht nur die USA betroffen, sondern mehr betroffen sind natürlich die Regime in der Region, weil der IS ja als Ziel ausgibt, im Grunde die etablierte Staatenstruktur der Region zu überwinden und durch das Kalifat zu ersetzen. Das heißt, in Bagdad, in Riad, in anderen Hauptstädten dieser Region würde ich mir noch mehr Sorgen machen als in Washington.
Bleiben wir trotzdem noch einen Moment bei den USA. Offenbar haben die USA die irakische Regierung im Vorfeld unter Druck gesetzt, damals als noch um Ramadi gekämpft wurde, dass keine schiitischen Milizen in den Kampf geschickt werden. Warum denn das?
Nun, es ist natürlich nicht nur ein machtpolitischer Konflikt, sondern es ist auch ein religiöser Konflikt. Und die Regierung von Maliki, die seit 2008 bis im letzten Jahr im Amt war, im Irak, hat sehr stark auf diese konfessionelle Unterscheidung gesetzt und sehr stark im Grunde die Sunniten ausgegrenzt. Die Sunniten sind nun jetzt das Rückgrat des IS und deshalb ist alles, was sozusagen die irakische Regierung identifiziert als Kämpfer für schiitische Interessen, eine Katastrophe für die Bewohner von Ramadi, die zum Teil ja für den IS Sympathien hegen, nicht unbedingt, weil sie mit den Methoden einhergehen, ganz im Gegenteil, aber weil sie sich von der Regierung in Bagdad ausgegrenzt fühlen.
Nun war die irakische Armee doch zu schwach, um sich der Terrormiliz von IS entgegenzusetzen.
Haben von dem her diejenigen Stimmen im Irak recht, die sagen, die USA seien mit diesem Veto oder mit diesem Druck gegen die schiitischen Milizen mitschuld am Fall von Ramadi?
Das würde ich nicht so sehen. Die irakische Armee ist ein ganz großes Problem. Die ist korrupt, die sind ganz schnell abgezogen, die haben kaum Kampfmoral. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie im Grunde es nie geschafft haben, im Irak eine überkonfessionelle Armee zusammenzubauen und die systematisch auch auf solche Häuserkämpfe, worum es ja am letzten geht, vorzubereiten. Das heißt, wenn man sich dann auf diese schiitischen Milizen verlässt, kommt man natürlich in ein ganz großes Problem. Die Amerikaner wollen eben gerade nicht, dass es die Schiiten sind, die den IS bekämpfen, sondern dass es der Irak als Staat ist. Und die Amerikaner versuchen, diesen irakischen Staat irgendwie zusammenzuhalten. Und dadurch raten sie auch immer wieder dem al-Abadi, dem neuen Ministerpräsidenten des Irak, nicht nur auf die schiitische Karte zu setzen.
Muss man denn zusammenfassend sagen, dass die amerikanische Strategie gegen den IS gescheitert ist?
Ich würde sagen, die irakische Strategie ist gescheitert. Die amerikanische Strategie, die ja im Grunde nur Hilfestellung geben will aus der Luft und bei dem Training irakischer Truppen, ist bestimmt nicht völlig aufgegangen, aber es wird Zeit dauern und es wird wahrscheinlich im letzten amerikanische Boots on the ground benötigen, um den IS wirklich dauerhaft zurückzudrängen und zu schlagen. Und das ist natürlich eine Frage, Boots on the ground, Stiefel wieder auf irakischem Boden, vielleicht auf Kampftruppen, auf die Obama überhaupt nicht eingehen will, die er im letzten aber irgendwann entscheiden muss, weil die irakische Armee und auch die schiitischen Milizen nicht imstande sein werden, das alleine zu tun.
Sagt der Politologe Stefan Bierling von der Universität Regensburg. Zurück in die Schweiz. Menschen mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen wurden lange in Heime gesteckt und abgesondert von der Gesellschaft. Jetzt versucht man, behinderte Menschen mit dem Rest der Bevölkerung enger in Kontakt zu bringen. Sie sollen mittendrin sein, statt am Rand. Ein Beispiel dafür sind die Arbeits- und Wohnplätze der Stiftung Zürichwerk in Zürich-Leutschenbach. Sie liegen mitten in einer neu gebauten großen Genossenschaftssiedlung. Raphael von Matt hat sie für uns besucht.
Roland Winsch sitzt an einem Tisch und arbeitet. Sein Denkvermögen ist eingeschränkt. Darum findet er keine normale Arbeit, sondern kommt jeden Nachmittag ins Atelier der Stiftung Zürichwerk. Vor sich hat er eine kleine Plastikkiste. Er erklärt seine Aufgabe.
Schräubli sortieren. Einfach für Kunden. Nach Grösse.
Hier kann er ohne Leistungsdruck arbeiten. Und er wird betreut. Zürichwerk bietet mitten in der neu erbauten Siedlung 30 Arbeitsplätze für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Sie erledigen einfache Büroarbeiten, stellen Schlüsselanhänger her oder reparieren Spielsachen. Dass rundherum über 1000 Menschen in die neuen Wohnungen einziehen, dass die Stiftung Zürichwerk also mittendrin ist statt am Rand, das ist für Direktorin Beata Hochstrasser ein wichtiger Aspekt.
Es ist einfach nicht nur mal alle Leute, die etwas anders sind, so an den Rand zu drängen. Also es ist eindeutig ein Gewinn, sage ich klar, für alle, für die Menschen mit Beeinträchtigung, aber sicher auch für die Umgebung.
Das Ziel sei, dass sich sogenannte normale Leute und solche mit einer Beeinträchtigung möglichst oft begegnen. Deshalb mietet die Stiftung auch Wohnungen für 40 Behinderte in der Siedlung. Auf einem Rundgang durch die bezugsbereiten Wohnungen erklärt Christoph Meyer vom Zürichwerk, sie hätten an anderen Orten gute Erfahrungen gemacht mit nicht behinderten Nachbarn.
Am Anfang ist vielleicht so ein bisschen eine Berührungsangst da. Und sobald die überwunden ist, ist eigentlich der Kontakt meistens sehr gut. Wir sind eigentlich oft sehr geschätzte Mieter oder auch Nachbarn.
Nun schließt Meyer die Tür auf zu einer der neuen, noch leeren Wohnungen. Speziell daran sei, dass sich mehrere Wohnungen eine gemeinsame Küche und Stube teilen. Dabei sind jeweils kleinere Wohnungen für 3 Personen abgetrennt.
Man kann dann so in der normalen morgendlichen Desolatheit kann man mal im Pyjama sich einen Kaffee rauslassen oder aufs WC rüber, ohne gerade in dieser Heimsituation ausgesetzt zu sein. Man steht nicht gerade so im Durchgang. Also man hat so eine Vorstufe von Privatheit.
Künftig wohnen die Menschen mit einer Beeinträchtigung also in Wohngemeinschaften. Sie können bestimmen, mit wem sie zusammenwohnen und wie ihre Wohnung eingerichtet sein soll. Ein großer Unterschied zu einem Heim. Wohnen und arbeiten im Kontakt mit dem Rest der Bevölkerung. Für Zürichwerk-Direktorin Beata Hochstrasse eine ideale Situation.
Es ist wirklich eigentlich ein Vorzeigeprojekt, finde ich ganz persönlich, wie man soll institutionelle Angebote konzipieren, dass nämlich die Leute wirklich dort leben können, wo alle anderen Leute auch leben.
Finanziert wird das Angebot von der IV und vom Kanton Zürich. Aber müssen die Behinderten in einem teuren Neubau in der Stadt untergebracht sein? Beata Hochstrasse versichert, es seien keine Luxuswohnungen.
Für eine Neubauwohnung mit einem guten Standard, aber nicht einem übertriebenen Standard, sind sie wirklich preiswert.
Für die Menschen mit Beeinträchtigung scheint das Angebot zu passen. Sie kommen gerne hierher.
Ja, weil es Spass macht. Es ist einfach eine Abwechslung,
sagt Roland Winch und wendet sich wieder den Schrauben zu.
Und vom Wohnen in der Gegenwart zum Wohnen in der Zukunft. Die Stadt neu denken, ökologisch, smart und verdichtet. Das macht nämlich Jackie Gillmann. Der Verwaltungsratspräsident der Berner Firma Losinger Marazzi ist gleich Gast im Tagesgespräch von Susanne Brunner und zu hören auf SRF 1 und SRF 4 News nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambricker.
Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie schlägt Alarm wegen des starken Frankens. Die Politik müsse endlich aufwachen und Massnahmen beschließen, fordert der Branchenverband Swissmem. Anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene sollen bei Schweizer Bauern arbeiten. Um zu klären, ob das funktioniert, haben der Schweizer Bauernverband und das Staatssekretariat für Migration ein Pilotprojekt lanciert. Die Wirtschaftskommission des Ständerats will der Nahrungsmittelspekulation Grenzen setzen. Sie sprach sich für eine Gesetzeserweiterung aus. Der Nationalrat hatte die Regelung abgelehnt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.